Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und neu ist mir soeben eingefallen für angewandtes, balanciertes Gleichgewichtsdenken. Bringt das Gleichgewicht zurück. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur internationalen, grenzübergreifenden, balancierten Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 23. Mai 2023. Ich empfehle Ihnen dringend das schweizerische Programm. Ich habe dort ein nicht mehr enden wollendes Plädoyer für die Vielfalt gehalten, einen Wortschwall mir sozusagen gestattet, allerdings hochpräzis und hochinformativ, wie ich mir einbilde. Ich bin sehr gespannt auf Ihr Echo. Auf jeden Fall danke ich Ihnen an dieser Stelle von ganzem Herzen für die zahlreichen, für die zahllosen, hochmotivierenden Zuschriften und Kommentare, die ich bekommen darf, auf YouTube, auf unserer Homepage, auch direkt an mich geschriebene Mails, meine Damen und Herren. Ich kann gar nicht ausdrücken, was Sie mir da für eine Freude machen. Dieses Engagement, das ich spüre, und dieses Engagement, das spüren Sie, das engagiert auch mich, das beflügelt auch mich und gibt mir die Kraft, die Zuversicht und auch den optimistischen, manchmal etwas ironisch, augenzwinkenden Powerschub, den es eben braucht, um jeden Tag hier zwei Sendungen rauszustemmen in einem Dialog auch unserer Einbildung. Ich weiß ja nicht genau, in welchem Stimmungsgefühl Sie gerade sind, wenn Sie der Sendung zuschauen. Ich spüre Sie nicht hier im Raum. Ich kann nicht in Ihr Gesicht schauen. Ich rede da sozusagen in eine schwarze Unendlichkeit in dieses Kameraauge hinein, aber ich spüre mit solchen Zuschriften und auch mit den steigenden Abozahlen, spüre ich, dass diese Worte ankommen und mit Ihren Zuschriften kommen sie auch bei mir an, mitten im Herz. Ganz herzlichen Dank dafür. Die Medien sind einseitig. Diese Einseitigkeit ist hochgefährlich. Sie ist nicht einfach nur ärgerlich, sie ist gefährlich, weil sie eine Stimmung produziert, in der einseitige und damit einseitig falsche politische Entscheidungen entstehen. Und ich habe das in meiner Schweizer Sendung hier vorgeführt, an vielen Beispielen aus Schweizer Zeitungen. Die können Sie aber eins zu eins umlegen, auch auf Ihre Medien. Und das ist einfach nicht gut. Wir müssen da raus. Und es gibt, davon werde ich auch heute berichten, viele Lichtblicke, auch eben andere Stimmen, die sich da zu Wort melden, die langsam die Nase voll haben von dieser scheinheiligen Einseitigkeit, von dieser undemokratischen Einseitigkeit. Ja, man versucht ihnen doch vorzugaukeln, heute sei nur noch eine ganz bestimmte Meinung erlaubt über diesen Ukraine-Krieg. Die Ukrainer, das sind die Heiligen, und die Russen, das sind die Teufel. Und jeder, der nicht dafür ist, noch mehr Waffen zu liefern, jetzt auch noch Kampfflugzeuge, der ist ein fürchterlicher Landesverräter, ein Stiefelknecht des Bösen, dieses Kriegsverbrechers Putin, eines Kriegsverbrechers, der bereits verurteilt ist, ohne dass es je eine unabhängige Untersuchung, eine Zeugenbefragung, eine Beweiserhebung und ein ordentliches Verfahren gegeben hätte. Und die Art und Weise, meine Damen und Herren, wie hier jetzt einfach so schleichend en passant auf der rutschigen Bahn der Rechtsstaat ausgeknipst, gelähmt, narkotisiert wird, das ist erschreckend. Und ich habe ja am Freitag diese Sendung gemacht über die Guantanamo-Zeichnungen, über diese Folterpraktiken, nicht eben um die Amerikaner jetzt hier vor die Gerichtshöfe der Moral zu zerren, sondern eben um diese Scheinheiligkeit, da wir sind die absolut Guten gegen die absolut Bösen, um diese Scheinheiligkeit hier in Frage zu stellen. Und ich habe auch dazu eine ganze Reihe von Zuschriften bekommen, unter anderem die, ja, was wurde denn eigentlich herausgefunden mit diesen Folterungen? Was wissen wir darüber? Ich kann Ihnen sagen, in diesem Bericht steht nichts. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nur, dass die Person, die 20 Jahre festgehalten wurde und etwa 12 Jahre lang davon gefoltert wurde, dass diese Person zu Unrecht überhaupt in Guantanamo und in diesen schwarzen Gefängnissen einsaß. Das geht doch nicht. Da braucht es kritische Energie. Und es braucht auch viel mehr kritische Energie gegenüber diesem heilig gesprochenen Zelensky. Ich habe am Anfang auch großen Respekt gehabt vor Zelensky. Ich habe, das ist wirklich, das ist mutig, dass der nicht einfach davonrennt, dass der da den Kampf aufnimmt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Friedensverhandlungen im April 22 zwischen Russland und der Ukraine, als Zelensky sogar getwittert hat, eine neutrale Ukraine sei denkbar, da dachte ich, dieser Krieg geht vorbei. Was ist dann passiert? Plötzlich tauchen, die Russen waren schon abgezogen im Zuge dieser Verhandlungen, plötzlich tauchen diese Gräuelbilder von Butcher auf. Kriegsverbrechen, da haben wir es. Putin, der neue Hitler, sein Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Man hat das gar nie untersucht, man hat das gar nie überprüft, man hat das einfach eins zu eins übernommen. Die Russen haben es immer bestritten. Vielleicht sind das Kriegsverbrechen, vielleicht haben es die Russen sogar begangen. Wir wissen es nicht. Aber der Zeitpunkt war natürlich ideal, diese Bilder für all jene, die nicht wollten, dass Zelensky sich einigt mit Russland. Und sagen Sie, was Sie wollen, ich habe den Eindruck, als Freund der Vereinigten Staaten, ich unterstreiche das, als Freund der Vereinigten Staaten, ich habe einfach den Eindruck, dass die Amerikaner hier Öl ins Feuer gießen, und zwar seit langem. Ihnen ist ein Dorn im Auge, dass Russland und Europa gut zusammenarbeiten. Da sind Sie dagegen, das wollen Sie nicht. Aus Ihren Interessen vielleicht sogar verständlich, die denken sich vermutlich, oh, wenn die Deutschen, wenn die Europäer, diese innovativen, streitsüchtigen, überkomplizierten Europäer, von denen wir ja abstammen eigentlich, wir sind sozusagen ein Derivat, ein Fortpflanzungsprodukt, ein Fluchtprodukt Europas. Wir sehen uns auch als die Gralshüter des Europäismus und der der Werte. Und wir sehen uns auch als ein bisschen als Gottes Stellvertreter auf Erden. Da fängt es dann an, etwas schummrig zu werden bei den Amerikanern. Ja, die wollen nicht, dass diese Europäer, die findigen, kundigen, hochintelligenten Europäer, manchmal nützt eben, aber Entschuldigung, hochintelligent, aber manchmal schützt eben auch Intelligenz vor Dummheit nicht, dass die mit diesem gigantischen Rohstofflager Russland zusammenspannen. Und da verstehe ich sogar die amerikanische Paranoia ein bisschen. Aber wir dürfen deswegen die Welt nicht in Flammen aufgehen lassen. Und der Respekt vor dem Freiheits- und Selbstbehauptungskrieg Zelenskys darf auch nicht den Blick vernebeln auf die fragwürdigen, abgründigen, zutiefst schwarzen Aspekte des ukrainischen Staates. Und die gibt's eben auch, meine Damen und Herren. Kirillo Budanov, der Geheimdienstchef der Ukrainer, der im Tagesanzeiger Zürich bejubelt wurde als der heimliche Star der Ukrainer. Dieser Kirillo Budanov hat laut Berichten der Londoner Times in mehreren Interviews gesagt, natürlich haben wir schon mehrere russische Zivilisten ermorden lassen, weil sie Putins Krieg unterstützen. Und es werden weitere Morde folgen. Unter anderem hat er umbringen lassen die Tochter des Schriftstellers Alexander Dugin, Daria Dugina. Und diese Frau stand auf einer Todesliste, einer sogenannten Todesliste einer angeblichen Nichtregierungsorganisation, die mit Telefonnummern und Adressen die Namen angeblicher Todfeinde der Ukraine vermerkt hat. Und wissen Sie, wie sie Todfeind werden der Ukraine, wenn sie zum Beispiel wie ein amerikanischer Journalist auf die Krim gehen, Interviews machen mit den dort lebenden Einwohnern und die sagen ihnen dann, wir gehören eigentlich lieber zu Russland als zu der Ukraine. Da kommen sie auch auf diese Todesliste. Und auf dieser Todesliste sind Namen, die auch tatsächlich schon ermordet worden sind. Da ist der Aufruf zur Denunziation drin. Und wir müssen doch den Herrn Zelensky, diesen heilig gesprochenen, unserer Einbildung, diesen Heiligen, diesen Scheinheiligen, den müssen wir doch einmal fragen, beziehungsweise unsere Journalisten sollten das tun. Was sagen Sie denn zu diesem Geheimdienstchef und der Ermordung von Zivilisten? Was sagen Sie zu dieser Todesliste der Ukrainer? Bekommen die Geld von ihrem Staat? Sind sie dafür? Warum haben sie diese Liste noch nicht sperren lassen? Meine Damen und Herren, ist doch eine Schande, dass wir einen Staat unterstützen. Die Schweiz macht das auch mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Sie machen es mit Waffen, mit immer noch mehr Waffen in Deutschland. Österreich hält sich auch noch ein bisschen draußen. Ist doch eine Schande, dass wir einen Staat unterstützen, der den Mord an Zivilisten als legitimes Mittel der Kriegsführung hier erklärt und sogar damit prahlt. Und es ist auch eine Schande, dass wir einen Staat unterstützen, der solche Ermordungslisten, solche Fatwa-Listen, solche Todeslisten da hat, in denen die tatsächlich Ermordeten dann mit dem Stempel liquidiert versehen werden. Gehen Sie ins Internet, das ist dort vorgesehen. Diese Website heißt Friedensstifter und Fegefeuer lautet da der entsprechende Titel. Und der Originalname auf Ukrainisch lautet Mirotvorets, das ist alles auf Ukrainisch geschrieben. Da erscheinen dann Telefonnummern, alles eine Sprache der Hetze, fürchterlich, ganz schlimm. Und diese Gräueldimensionen der ukrainischen Seite, die werden bei uns ausgeblendet. Und immer mehr Leute merken, dass das so einseitig ist und dass dieser Einseitigkeit kann eben kein balanciertes Urteil kommen. Deshalb plädiere ich für balanciertes Denken und für die Wirklichkeit, für die Fakten. Indiens Premierminister fordert eine Reform der UNO. Der indische Premierminister Narendra Modi sagte auf dem G7-Treffen, dass die UNO die modernen Realitäten nicht widerspiegelt und Konflikte nicht verhindern kann. Dies berichtet die Economic Times. Zitat Modi: Es ist notwendig zu analysieren, warum wir in verschiedenen Foren über Frieden und Stabilität sprechen müssen. Warum die UNO, die gegründet wurde, um den Frieden zu erhalten, heute nicht in der Lage ist, Konflikte zu verhindern, sagte der Premierminister. Er sagte, die UNO und ihr Sicherheitsrat könnten nur ein Talkshop bleiben, ohne die Realitäten der heutigen Welt zu reflektieren oder dem globalen Süden zuzuhören. Modi betonte, dass die Institutionen des letzten Jahrhunderts den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen seien. Die Realität ist, dass die UNO hauptsächlich nur den Interessen des Westens und seiner Verbündeten dient. Das sind klare Aussagen, die das unterstreichen, was auch ich gefühlsmäßig empfinde und was sich bei mir immer mehr auch zu einer rationalen Gewissheit verdichtet, dass wir eben mehr Gleichgewicht, mehr Ausgeglichenheit, mehr Verständnis brauchen auf der Welt, weniger Selbstgerechtigkeit und Konfrontationismus, der vom Westen aus ganz klar vorangetrieben wird, auch wenn die Russen da den ersten Schuss abgegeben haben in diesem Ukraine, in dieser Ukraine-Eskalation, ist ja nicht die Eröffnung des Ukraine-Kriegs, diesen Kriegs, da fängt ja die Irreführung schon an, gibt seit 2014 ein Krieg, den Kiew gegen die eigene Zivilbevölkerung im Donbass führt. Aber das zu sagen, ist ja auch schon ein geistiges Kapitalverbrechen in diesen einseitig, halbseitig narkotisierten Medien unserer Zeit. Dann haben wir auch eine Meldung, über die Sie bei uns nie etwas lesen. Es gibt eine radioaktive Wolke, die aus der Ukraine möglicherweise nach Europa herüberschwappt. Das entnehme ich israelischen Zeitungen zum Teil, auch israelischen Portalen. Und diese radioaktive Wolke, die sei entstanden aufgrund der Zerstörung von Munition mit abgereichertem Uran, die der Westen an die Ukraine geliefert hat. Und dies hat eben zur Entstehung einer radioaktiven Wolke geführt in Richtung Europa. Dies sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Patruschew bei einem Treffen in Syktyvkar. Die Vereinigten Staaten planen, die radioaktive Wolke zur Zerstörung von Kernkraftwerken in den von Russland besetzten Gebieten der ehemaligen Sowjetunion zu nutzen. Und Polen hat bereits einen Anstieg der Strahlung festgestellt, sagte er. Das ist auch eine Meldung, die wir hier bei uns so nicht lesen können. Dann die Gefechtslage in Bachmut. Ich halte mich ja da total zurück. Ich behaupte nie und nimmer, dass ich die Realitäten und die Wirklichkeiten auf dem Schlachtfeld im Nebel des Krieges überblicke. Das ist unmöglich. Aber ich glaube doch, dass wir mittlerweile nicht um die Feststellung herumkommen, dass die ukrainische Großoffensive, seit Wochen angekündigt, bejubelt auf Vorrat in unseren Medien, dass diese Großoffensive bis jetzt vor allem darin besteht, dass die Russen Bachmut vollständig eingenommen haben. In der Schweiz wurde das gar nicht vermeldet, da hat man einfach nur die Dementi von Zelensky hier, die absolute Wahrheit sozusagen, das Wahrheitsorakel von Kiew, das hat man da gebracht, das andere wurde überhaupt nicht erwähnt. Und interessant ist ja die Berichterstattung im Vorfeld. Da muss ich auf die NZZ abstellen, die neue Zürcher Zeitung, die sich ja immer etwas anpreist. Wir sind das neue Westfernsehen in Deutschland. Bei uns haben sie die reine, ungefilterte Wahrheit, die Wirklichkeit. Bei uns kommt alles nur wahrheitsgemäß vor. Die NZZ ist eine hervorragende Zeitung, meine Damen und Herren. Das will ich hier überhaupt nicht bestreiten. Die machen sehr vieles gut, aber bei diesem ganzen Krieg, da hat man ihnen auch irgendwie eine Hirnhälfte rausgeschossen oder irgendwie narkotisiert, betäubt. Da sind sie dermaßen einseitig, da sind sie zur Nahkampfwaffe der NATO geworden. Und wir beobachten, dass die berichtet haben im Vorfeld, ich sehe es vor mir, noch vor 9 oder 10 Tagen haben sie gesagt, ukrainische Vorstöße machen den Russen schwer zu schaffen. Schwerste Zerwürfnisse zwischen dem Wagner-Chef, so heißt diese Privatarmee, Prigozhin und Putin. Er bezeichnet Putin als Volltrottel und werde vermutlich jetzt dann bald irgendwie abgezogen oder liquidiert oder was auch immer. Er habe keine Munition mehr, sei völlig ausgeschossen. Er stehe vor dem Abzug aus Bachmut und habe den Ukrainern geheime Waffenstillstandsangebote gemacht. Also das Bild, das ihnen da vermittelt wurde, lief darauf hinaus, dass die Russen ein völlig verkrachter, inkompetenter und darüber hinaus auch verbrecherischer Haufen von Dilettanten, verrückten Kriegstreibern, Extremisten und Alkoholikern sind. Das ist so ungefähr das Bild, das man ihnen hier bietet. Total unfähig. Alles, was sie machen, ist schlecht und böse. Und entsprechend ist natürlich alles, was wir dagegen unternehmen, gut und heilig. Das ist so etwas, das Bild nur leicht überspitzt hier zusammengefasst. Und jetzt reiben wir uns die Augen und stellen fest, dass dieser inkompetente Haufen da offensichtlich diese Stadt erobert hat. Und Prigozhin hat ja auch eine Meldung veröffentlicht, in der er diese Schlacht als die intensivste Schlacht seit dem großen Vaterländischen Krieg bezeichnet. Müssen Sie sich das einmal vorstellen, mit unzähligen Toten und einem Kriegsverlauf, der an das Geschehen an Stalingrad erinnert, wo wirklich also sehr viele gefallen sind. Man spricht von 55.000 toten Ukrainern. Ich weiß nicht, wie groß die Verletztenzahl ist. Es gibt Gerüchte, die lese ich in asiatischen Zeitungen, dass der oberste ukrainische Militär Saluschny gefallen sei. Wir lesen auch, dass die ukrainische Armee gar nicht mehr kampffähig sei, sie habe gar keine Einheiten mehr. Das sind für mich nur Gerüchte. Das kann ich hier erwähnen. Keine Ahnung, ob das stimmt, das kann ich nicht verifizieren. Das sind für mich genauso fragwürdige Feststellungen wie diese zementierte Einseitigkeit, da diese uranangereicherte Einseitigkeit und Irreführung unserer Medien. Und ich bringe das einfach, um Ihnen aufzuzeigen, dass es hier noch andere Varianten gibt, die Sache anzuschauen. Dann sehr, sehr interessant. Ah, hier, Prigozhin, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt. Ich zitiere hier seine Depesche nach dem Erfolg. Er ist jetzt von Putin von wegen total verkracht, ist jetzt für einen der höchsten Orden vorgeschlagen worden. Auch interessant, dass die Russen diese Wagner-Privatarmee kämpfen lassen gegen die Ukrainer, die da mit westlichen Waffen hochgerüstet werden. Das zeigt doch auch, dass die Russen ihre eigentlichen Streitkräfte noch gar nicht so richtig zum Einsatz gebracht haben in diesem Krieg. Lesen wir darüber eigentlich etwas bei uns? Prigozhin. Die wichtigsten Brigaden und besonderen Bataillone, Sonderformationen wie Azov und internationale Söldnertruppen, die der ukrainischen Armee jetzt nicht mehr für eine Offensive gegen die russischen Truppen zur Verfügung stehen. Der Fleischwolf von Bachmut war eine der härtesten und blutigsten Schlachten seit dem großen Vaterländischen Krieg. Der Fleischwolf von Bachmut. Die Schlacht, die 224 Tage dauerte, sah nicht die Einnahme der Stadt vor, sondern die Zermürbung der feindlichen Kräfte. Die unwiederbringliche erheblichen Verluste der Ukrainer bei Bachmut seit dem 22. Februar 2022 beliefen sich auf 55.000 Tote. Das ist dreimal mehr, als die UdSSR in 10 Jahren in Afghanistan verloren hat. Die Zahl der ukrainischen Verbände, die Wagner gegenüberstanden, könnte bis zu 221 betragen. Zitat wieder: Unsere Aufgabe war es, die ukrainische Armee zu zermalmen und ihr nicht zu erlauben, sich zu einer Gegenoffensive zu formieren. Dies die Darstellung des, wie wir annehmen müssen, siegreichen Wagner-Chefs Prigozhin. Die USA sollten eine Friedensmacht, eine Macht für den Frieden in der Welt sein. In der New York Times erscheint eine ganzseitige Anzeige, hier nur klein zu sehen, abgebildet, ich rück sie ins Bild. A timely call for peace in Ukraine. Und zwar steckt da dahinter das Eisenhower Media Network. Und da haben 50 sehr namhafte Persönlichkeiten haben da unterschrieben. Sie haben auch aufgezeigt, und das ist sehr interessant, wie die strategische Lage ist. Und ich kann Ihnen das hier, ich habe das Original irgendwo, aber ich habe es nicht gerade zur Hand. Ich zeige es Ihnen hier ganz klein. Sie sehen da zwei Karten. Eine Karte zeigt Europa, die andere, da sehen Sie, ist Nordamerika. Und auf diesen Karten haben die eingezeichnet die amerikanischen Atomraketenstationen in Europa. Und die sind alle um die russische Grenze herum, in bedrohlicher Nähe aus Sicht der Russen. Und dann haben sie auf der Karte unten mit den Vereinigten Staaten eingezeichnet in Mexiko, Kanada und Kuba russische Atomraketenstationen und haben dann die fiktive Szenarienfrage, das die rhetorische Frage gestellt, was würden die Amerikaner tun, wenn die Russen dies täten, was die Amerikaner in der Nähe der russischen Grenze unternehmen, nämlich ihre Atomraketen in Mexiko, in Kanada und auf Kuba aufstellen. Sie würden sich bedroht fühlen und sie würden dagegen kämpfen. Das ist hier die natürlich fiktive Darstellung. Es ist nicht so, die Russen haben keine Atomwaffen an der amerikanischen Grenze, aber die Amerikaner haben eben mit der NATO sehr wohl Atomraketen in der Nähe der russischen Grenze. Das ist ja das Einfachste in der Welt. Da muss man ja gar keine Ahnung haben von strategischen Studien. Also, das ist eine gute Nachricht, andere Sichtweisen. Dann Günther Verheugen, auch eine gute Nachricht, der ehemalige Erweiterungskommissar der Europäischen Union. 6. Juni 2023, Einladung zur Buchpräsentation in Berlin. Ukraine-Krieg, warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht. Günther Verheugen, Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina, Staatsminister AD, Vizepräsident der Europäischen Kommission AD. Bravo, Günther Verheugen, eine Stimme für den Frieden, ein Buch für den Frieden. Rückblende, G7-Gipfel auf Hiroshima. Die Japaner, das tut mir leid, das tut mir weh, scheinen die Selbstachtung verloren zu haben. Die sind jetzt auch in so einem Vasallenstatus gegenüber den Amerikanern. Sie haben es zugelassen, dass in Hiroshima, dort wo Atombomben abgeworfen worden sind, dass in Hiroshima eine Kriegstreiber G7-Veranstaltung durchgeführt werden konnte. Und an dieser Veranstaltung hat der britische Premier Sunak gesagt, Peking ist die große Gefahr. China sei die größte Herausforderung unserer Zeit für die globale Sicherheit und den globalen Wohlstand, sagte Sunak am Rande des Gipfeltreffens der Gruppe 7 in Hiroshima. Sie verhalten sich im Inland zunehmend autoritär und forsch im Ausland. Größte Sicherheit für Wohlstand, größte Herausforderung für Sicherheit und Wohlstand in der Welt, China. Das, meine Damen und Herren, ist doch eine glatte Verkehrung der Tatsachen. So wie ich das sehe, ist doch China in den letzten Jahren vor allem dadurch aufgefallen, dass sie durch marktwirtschaftliche Reformen 800 Millionen Chinesen aus bitterster Armut in relativen Wohlstand geführt haben. Erstens, die vermutlich größte menschenrechtliche Leistung des 20. und 21. Jahrhunderts, zweite Hälfte, durch China. Zweitens haben sie mit ihrer Wirtschaftsexpansion, mit ihrem Erfolg, auch mit ihrer Nachfrage, haben sie die Weltwirtschaft angekurbelt und haben sie uns reich gemacht, die Chinesen, unsere Volkswirtschaft. Sie haben auch die inflationäre Politik unserer Notenbanken bis zu einem gewissen Grad aufgefangen. Das muss man den Chinesen zugute halten. Natürlich haben sie einen innerchinesischen Autoritarismus, eine kommunistische Regierung, die nicht ein freiheitliches Modell verfolgt und die vermutlich auch, ich bin nicht dort, die Chinesen bestreiten das, eine unterdrückerische Politik fährt, zum Beispiel in Xinjiang gegenüber der islamistischen oder islamischen Bevölkerung der Uiguren, jener Uiguren, von denen einige eben dieser Islamisten auch mitmachen in Afghanistan beim islamistischen Krieg gegen den Westen. Ich sage das nicht um die Praktiken, von denen ich gar nicht so genau weiß, welche das es gibt, weil ich auch hier die Quellenlage als höchst schwierig betrachte. Ich weigere mich hier einfach in allzu schnelle Verurteilungen und Urteile hineinzustürzen, aber ich will das nicht rechtfertigen, wenn da irgendetwas passiert, und nicht sagen, dass ich das in diesem Zusammenhang erwähne, aber ich möchte damit einfach zum Ausdruck bringen, dass diese innerchinesischen Autoritarismen, die sind nicht das ganz große Problem der Weltgemeinschaft, der Weltöffentlichkeit, genauso wenig wie die Todesstrafe in den USA ein Problem für die ganze Welt ist, ein Problem für die USA natürlich, und man darf und man sollte dagegen sein. Aber das ist hier nicht der Punkt. Dann haben wir die Landnahme im südchinesischen Meer. Das wird immer auch kritisiert. Man sagt, man wirft den Chinesen vor, sie erobern da Gebiete. Aber das stimmt so gar nicht. Das sind ja Atolle, die zum Teil in Gebieten da auftauchen, wo die Chinesen auch versuchen, immer auch ihre Sicht sehen, sich gegen das amerikanische Vordringen rund um Taiwan zu wappnen. Also ich warne einfach davor, jetzt mit Sunak, mit den Briten, auch gegenüber China in so eine Art Kriegsrauschbegeisterung sich hineinzusteigern. Die Ukraine gibt zu, ziemlich viele russische Zivilisten ermordet zu haben, die Putin und seine Invasion unterstützen. Kirillo Budanov, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, in freizügigen Interviews. Ja, man müsste den auch mal fragen, den Zelensky, was er von seinem Geheimdienstchef und der Tötung, der Ermordung von Zivilisten als legitimes Mittel der Kriegsführung hält. Kein Friedens-, sondern ein Kriegsgipfel in Hiroshima. Das ist sehr, sehr bedauerlich, das ist fürchterlich. Ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, immer sympathischer wird mir Lula, der brasilianische Präsident, der sehr irritiert war beim Überraschungsbesuch von Zelensky, soll genervt gewesen sein und sich dann auch geweigert haben, mit Zelensky zu sprechen. Ich bin kein Fan des Sozialisten Lula, aber ich finde seine Friedenspolitik hier zumindest interessant und wichtig, dass eben aus Brasilien hier balancierende Gleichgewichtsworte kommen. Dann zum Schluss der Sendung auch noch eine interessante Meldung. ExxonMobil, das ist ein Ölkonzern, also der gehört auch auf die Todesliste der Ukraine sozusagen im übertragenen Sinn. Das ist ja das größtmöglich anzunehmende Übel der Grünen. ExxonMobil, dieser Ölkonzern hat nun in einem Kommuniqué zerschmettert die progressiven Träume, dass Netto Null bis 2050 eine Chance habe. Dies würde einen Zusammenbruch des globalen Lebensstandards bedeuten. ExxonMobil verabschiedet sich von dieser Netto Null-Politik und der Konzern sagt, die Welt sei nicht auf dem Weg, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, da eine Begrenzung der Energieerzeugung auf ein Niveau unterhalb der Verbrauchsnachfrage zu einem Anstieg der Energiepreise führen würde, wie er in Europa nach den Ölsanktionen gegen Russland wegen der Ukraine zu beobachten sei. Und das ist ja eine Befürchtung, die immer mehr Leute äußern, dass sie sagen, dass diese Politik des industriellen Selbstmords auch politischer Selbstmord bedeutet, wenn dann nämlich soziale Unruhen entstehen, einfach weil wir unsere Industrie verschrotten auf diesem Hochaltar der grünen Illusionen. Und selbstverständlich, ExxonMobil ist jetzt nicht der unbefangene und interesselose Beobachter. Die sind auch unterwegs nach dem Muster Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Marlboro. Aber auch diese Wortmeldung verdient es zur Kenntnis genommen zu werden. Und ich bringe die hier, weil eben solche Nachrichten auch in unseren Medien kaum mehr vorkommen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich sehe mich möglicherweise gezwungen, aus Deutschland zu senden. Ich bin unterwegs bei Freunden, bei Kunden, aber selbstverständlich immer auch im Dienst von Weltwoche Daily, den wahren Guardians of the Galaxy, hier zugange und ja, auf der Reise nach Galaxien, in denen noch kein Mensch zuvor möglicherweise gewesen ist. Zumindest in jene Nachrichtenbereiche, die stark vernachlässigt werden in unseren Medien. Machen Sie es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zuschriften und die vielen motivierenden Worte, die ich von Ihnen empfangen darf.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.